ist so, der Ernährungspodcast mit Achim Sam und Julia Rohrmoser.
Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen, ihr hört Isso, den Ernährungspodcast mit dem Ernährungswissenschaftler Achim Sam.
Und der wunderbaren, herzhaften
Achim.
Julia Rohrmoser.
Genau. Und wenn ihr euch fragt, was mein Teil hier im Podcast ist, ich passe natürlich hier auf, ne, dass Achim uns wissenschaftlich nicht davon galoppiert. Ne? Ich grät schon ab und zu mal rein. Und,
aber wenn ihr zwischendrin immer so ein Geräusch hört, nämlich dieses.
Das bin ich, ne?
Das ist die Julia Rohrmoser, die hier à la Stammtisch-like immer auf den Tisch klopft wie ein Wirt. Nur, dass sie hier nichts bestellen kann.
Also darf seid ich nicht
verwundert.
Leider.
Das ist keine Boshaftigkeit oder ich werde auch nicht geschlagen. Das ist einfach die Julia, die auf den Tisch haut.
Ja, wir beide verstehen uns sehr gut. Und wir wollten uns auf jeden Fall auch nochmal bei euch bedanken. Es trudeln ja immer sehr viele Fragen von euch rein nach jeder Podcast-Folge, auch mal so zwischendurch. Und eine Frage, die wir von euch ganz häufig bekommen, ist: Hilfe, irgendwie klappt das einfach nicht mit dem Abnehmen. Was mache ich falsch? Und deshalb haben wir uns gedacht, wir machen dazu einfach mal so eine ganze Folge mit den häufigsten Fehlern beim Abnehmen und natürlich, wie wir sie zukünftig vermeiden können.
Genau, also aber man muss vorab sagen, dass viele Menschen da eigentlich auch gar nichts falsch machen, sondern vielleicht auch ein Stück weit tatsächlich gegen ihre Genetik arbeiten oder gegen sie selbst. Wir haben ja da eine extra Folge zu gemacht zu dem Thema Setpoint und so. Mhm. Finde ich echt ein wahnsinnig spannendes Thema und trotzdem kann man immer wieder Fehler machen beim Abnehmen und es begegnet mir immer wieder, weil viele Menschen einfach immer denken, wenn ich jetzt gar nichts esse, dann muss ich doch am meisten abnehmen. Ja. Und das ist gleichzeitig einer oder der häufigste Diätfehler, dass man zu wenig isst. Und es ist ein Irrglaube, dass man da am schnellsten und am besten mit abnimmt. Es ist immer so das Beispiel, dass tatsächlich gerade viele Frauen dann immer ankommen und sagen, oh, jetzt habe ich so wenig gegessen, Herr Sam, und habe so schön abgenommen, aber an den Stellen, wo ich es gar nicht haben wollte. Die linke Ärmchen sind noch da, die Bingo Wings,
wenn man so schön sagt. Ja.
Aber irgendwie habe ich das Körper, also die habe ich so Muskulatur oder eigentlich so meine Form verloren. Und das ist die Gefahr, wenn man tatsächlich zu wenig isst, also zu wenig Energie isst, zu wenig Proteine isst, dann geht einfach in erster Linie, ich kann es nur immer betonen, Muskulatur verloren. Und die Muskulatur ist das, was der Verbraucher im Körper, man muss jetzt keine Angst haben, dass man in der Abnehmphase auch noch Muskulatur aufbaut. Nein, also man ist entweder in einer anabolen oder katabolen Phase, das heißt, wenn man dann abnimmt, muss man eher zusehen, dass man die Muskulatur stabilisiert, aufrechterhält, nicht verliert. Das ist der Energieverbraucher im Körper. Und man muss zusehen, dass man also die Muskulatur in einer Abnehmphase behält. Und das geht nur, wenn man A, proteinreich isst. Also man kann ruhig Low Carb essen, jetzt nicht No Carb, aber Low Carb. Und dass man versucht, eben viele Proteine, gute Proteine, hochwertiges Protein zu essen. Fisch beispielsweise, Lachs, Makrele, Hering, super, hat auch tolle Fette und hat Omega-3-Fettsäuren, die wiederum Insulinspiegel optimieren. Und dass man nicht bei Frauen unter, ich sag mal, 1000 Kilokalorien, 1200 und Männer 1200, 1400. Das ist so das absolute Minimum, dass man auch die Muskulatur behält. Ansonsten läuft man Gefahr, dass man eigentlich so direkt in die Jojo-Falle gerät.
Ach, von der haben wir ja schon oft gesprochen.
Die Jojo-Falle ist, wie gesagt, also nur ein Resultat von zu wenig Essen, einem Muskelverlust und danach verbraucht man weniger Energie als zuvor. Also bitte, wer abnehmen will, muss tatsächlich essen, jetzt nicht zu viel, also in der Energiebilanz natürlich, dass man reduziert und dann ist man da auch richtig drin sozusagen. Man kann das mit Sport erhöhen und so weiter, also nicht zu wenig essen.
Das hören wir auf jeden Fall schon mal gern. Okay, und was gibt's noch für Fehler, die wir so begehen beim Abnehmen?
Also Jojo-Effekt, habe ich ja schon gesagt, das hängt da ganz eng damit zusammen, dass man eben zu wenig isst. Also ich glaube, das hat man jetzt auch so weit verstanden, dass der Jojo-Effekt jetzt nicht quasi an der Diät liegt oder so, sondern wenn man einfach die falsche Diät macht. Man kann auch ruhig schnell abnehmen, das ist auch kein Problem, wenn man denn proteinreich isst und auf seine Energiemenge kommt und sich vielleicht noch zusätzlich dazu bewegt. Also was ich auch häufig gefragt werde, ist, ja, so Mahlzeiten ausfallen lassen. FDH.
Frisst
ja,
die Hälfte.
Frisst die Hälfte. Also ich sage häufig, dass es, keiner weiß ja mehr, was normale Portionsgrößen irgendwie so sind. Ne? Also wenn man jetzt sagt, so ein, naja, ich trinke jetzt halt immer die Hälfte von einem Latte Macchiato Venti, wo so ein Liter irgendwie auf den Tisch kriegt, dann sind das immer noch 500 Milliliter. Mhm. Oder wenn du ins Kino gehst, kriegst du ja nur noch so Popcorn-Größen, die ja irre sind. Wir haben so ja amerikanische Jumbo. Größenverhältnisse und so. Also FDH ist tatsächlich eine Abnehmmethode, die recht selten funktioniert, weil man ja auch nichts an seinem Ernährungsverhalten verändert, sondern man ist halt einfach irgendwie die Hälfte. Das kann man eine Zeit gut gehen, aber auf Dauer sicher nicht. Und wenn man Mahlzeiten eigentlich komplett auslässt, also wenn man jetzt, man kann das mal machen für ein intermittierendes Fasten, ne, dass man jetzt mal mehrere Stunden nichts isst. Ich würde allerdings immer empfehlen, dass man die Nacht als Fastenphase sieht und da versucht, auf seine 14, 15 Stunden zu kommen und dann mit dem sogenannten Breakfast, Fastenbrechen, morgens das beendet, diese Fastenphase. Aber dass wenn man abnehmen will, dass man die drei Hauptmahlzeiten isst und auch üppig isst und auch mit einem Dessert oder so direkt danach und die Zeit dazwischen einfach lässt, um keine Energie zu sich zu nehmen, auch nicht in Getränken.
Ne? Okay, das heißt, auch eine Sache, die man wahrscheinlich oft falsch macht, sind, so wie du gerade gesagt hast, so Zwischenmahlzeiten. Also drei vollwertige Mahlzeiten, aber nicht so zwischendurch mal hier, mal da irgendwas.
Ja, da wären wir eigentlich schon beim nächsten Fehler. Das ist dieses Zwischendurchessen und Snacken. Ne? Also wenn man jetzt aufbauen möchte, also man möchte Muskulatur aufbauen oder man möchte irgendwie Ausdauer gewinnen, dann muss man zusehen, dass man natürlich möglichst häufig die Mahlzeiten isst, um viel Energie in die Zelle zu kriegen, dass man auch schnell regeneriert. Das ist beim Abnehmen natürlich anders. Mit jeder Nahrungsaufnahme, auch wenn ich Proteine esse, oder Fett, habe ich immer eine gewisse Insulinstimulation. Das ist das Hormon, das haben wir ja gelernt, was die Energie in die Zelle zieht. Und wenn Insulin ausgeschüttet wird, ist gleichzeitig die Fettverbrennung reduziert oder blockiert und der Heißhunger steigt. Mhm. Es muss einem bewusst sein, dass man mit jeder Nahrungsaufnahme auch in einer gewissen Form in einen anabolen Stoffwechsel kommt. Der Körper will die Energie einspeichern, will die möglichst gut nutzen. Und deshalb sind diese Zwischenmahlzeiten einfach, wenn es ums Thema Abnehmen geht, nicht gut. Da würde ich eher empfehlen, dass man drei Hauptmahlzeiten nimmt, sich hinsetzt, das bewusst isst, also das Auge isst mit, das auch wahrnimmt, was man da auf dem Teller hat. Mhm. Und nicht so à la Achim Sams Buffet-Syndrom, da 20 Mal hinrennt und dann immer so ein paar Häppchen.
Ja, ja.
Also das ist ganz entscheidend und dann ordentlich isst. Und sich auch satt ist. Und dann die Zeit eher dazwischen nutzt, dass der Körper wieder in den Katabolenstoffwechsel, also verbraucht er die Nahrungsenergie und dann auf das zurückgreift, letzten Endes, was er eingespeichert hat, nämlich die Rettungsringe.
Wie wichtig ist denn jetzt zum Beispiel das Thema Trinken bei einer erfolgreichen Diät?
Also ich sage ja auch immer, dass unser Stoffwechsel funktioniert wie so ein Wasserrad. Ne? Und wenn da kein Wasser im Wasserrad ist, in so einem Mühlrad, dann dreht sich nichts. Und beim Stoffwechsel ist es tatsächlich ähnlich. Unser Stoffwechsel an jedem Zellvorgang in unserem Organismus ist Wasser beteiligt. Das ist ein Medium, das wir unbedingt brauchen. Und wenn ich schlecht hydriert bin, also wenig Wasser getrunken habe, dann funktionieren die Organe weniger gut, die Entgiftung funktioniert weniger gut, der Stoffwechsel funktioniert weniger gut und auch der Fettstoffwechsel funktioniert letzten Endes weniger gut. Das heißt, viel trinken, man muss sich jetzt nicht übertrinken mit Wasser, aber so 1,5 bis 2 Liter Flüssigkeit Wasser ist super, wenn man das so quasi dazu trinkt. Wer zu wenig trinkt, läuft eher Gefahr, dass man fast Wasser einspeichert. Der Körper reagiert wie so eine Pflanze und speichert dann Wasser für eine Notzeit und zieht dann eher Wasser so. Und wenn man eher viel trinkt, dann werden die Organe unterstützt bei der Entgiftungsfunktion, der Stoffwechsel wird, hat wie so eine kleine, wie so eine kleine Turbofunktion. Also man muss sich einfach nur wie so ein Mühlrad vorstellen,
ja, das ist
dass man einfach besser läuft.
Das geht auf jeden Fall. Und wo liegen denn noch Fehlerquellen jetzt bei so Diäten, die wir versuchen?
Ganz häufiger Fehler ist, wenn man sich seine Lieblingslebensmittel tatsächlich verbietet. Es klingt total banal, aber ich sage immer, nur Verbote sind verboten, wenn man abnehmen möchte. Wenn ich jetzt ein besonderes Verlangen auf was habe, dann bitte mach das. Also das nennt man der Ernährungswissenschaft die rigide Kontrolle. Und wenn die fällt, dann schlägt man einfach doppelt und dreifach zu. Und deshalb sollte man sich nichts verbieten und den Genuss von dem Lebensmittel auch wirklich als Genuss ansehen. Also wenn ich gern Erdnusseis esse, so, und ich renne 10-mal an der Eisdiele vorbei und verbiete mir Erdnusseis, dann beim 15-mal kehre ich da irgendwie ein und bestelle mir 15 Kugel Erdnusseis oder 10-mal nach.
Ja,
so,
ja,
und das ist es dann, dass man dann in quasi in Summe mehr Energie isst, als wenn man sich das wirklich auch mal gönnt. Der gesunde Esser ist alles nur in Maßen und nicht in Massen. Das ist eigentlich quasi schon eine Essstörung, die ich auch innehabe. Ne? Also ich habe oft das Beispiel mit der Psychosomatik, beispielsweise in Bad Bramstedt. Da durfte ich mal zumindest ein paar Tage hospitieren während meines Studiums. Da werden quasi adipöse Menschen und anorektische oder Magersuchtspatienten gleich therapiert. Also zumindest sitzen die auch an einem Tisch. Warum? Weil die das gleiche Krankheitsbild haben. Beide haben eine sogenannte rigide Kontrolle. Ein übergewichtiger Mensch steht morgens auf und er isst nicht gern, sondern er verbietet sich ja in aller Regel was. Er sagt, heute esse ich mal nichts, dass ich abnehme.
Ja, stimmt.
Und dann beißt er nur einen Apfel oder eine Banane, dann fällt die sogenannte rigide Kontrolle und dann schlägt er doppelt und dreifach zu. Und wenn jemand Magersucht hat, dann hält er diese rigide Kontrolle auch rigide und strikt ein. Das ist der einzige Unterschied. Aber beide verbieten sich eigentlich das Essen. Ne? Ja. Also was man immer mal so leichtfertig daher sagt, naja, ein dicker Mensch, naja gut, der isst ja irgendwie nur aus Lust und aus, sondern es ist tatsächlich oftmals, hängt das stark mit der Psyche zusammen. Man verbietet sich was und schlägt dann zu, weil man sagt, ach komm, jetzt ist es eh egal. Ne?
Und wie ist das, ist es auch wichtig, sich vielseitig zu ernähren? Also inwiefern spielt das eine Rolle? Oder machen wir da auch irgendwas falsch, wenn wir jetzt sagen, okay, zum Abnehmen, dann esse ich jeden Tag einfach, keine Ahnung, das Fisch oder also...
Naja gut, es gibt es oft bei Vegetariern beispielsweise, es gibt so Pudding-Vegetarier, die dann einfach quasi, weil sich dann schmeckt, dann ihr bestimmter Grießpudding oder so und dann essen sie halt nur dieses eine Produkt, weil es ja möglichst simpel ist. Also wenn man, deshalb sagt man ja oft, dass das nur Sinn macht, wenn man die Ernährung langfristig umstellt, wenn man natürlich an seinem Ernährungsverhalten was verändert, dass man jetzt schnell in einen Mangel rutscht oder so, das passiert tatsächlich nur, wenn du dich langfristig einfach zu unterkalorisch zu wenig isst und dann noch vielleicht irgendwelche genetischen Dispositionen hast und dann wirklich sehr einseitig dann ernährst. Also um einen echten Mangel zu kriegen, musst du schon ziemlich was dafür oder nichts tun. Ja?
Ja.
Aber natürlich macht es Sinn, dass man sich ausgewogen ernährt. Dazu gehört halt eben auch ein gewisser Ballaststoffanteil oder auf eine Sättigungswirkung von Lebensmitteln zu achten, dass man eben auch viel Gemüse isst. Bei Obst bin ich so ein bisschen zurückhaltender, weil es ja Fructose viel enthält und Fructose im Übermaß ist jetzt nicht so besonders gut für die Leber. Ne? Es führt ja zu einer nicht alkoholischen Fettleber, wenn ich da zu viel. Also man muss immer für sich so ein bisschen abwägen und sich nicht immer nur auf so, naja, bei uns wird also die nächste Sau durchs Dorf getrieben und jetzt sind Smoothies angesagt, jetzt trinke ich 5 von den Dingern am Tag, aber da steckt ja wahnsinnig viel Energie drin. Und dass man sich einfach da ein bisschen besinnt auf sich selber und auch darauf achtet, was einem persönlich gut tut.
So, und hast du noch irgendeinen Fehler für uns, sage ich mal, den wir immer mal machen bei Diäten?
Ja, dass man sein eigenes Körperbild so ein bisschen vernachlässigt. Ne? Dass man beim Abnehmen eigentlich immer nur auf die Waage achtet und es kann oftmals mehr irritieren, als dass es einem hilft. Ja, also Beispiel, wenn ich jetzt viel Sport mache, dann steigt in der ersten Zeit, also früher, wenn ich im Trainingslager war, nimmt man erstmal zu. Viele Menschen denken dann, oh, das ist die Muskulatur, aber so schnell nimmt man keine Muskulatur zu. Dass man in der Woche jetzt irgendwie oder in 2 Wochen ein Kilo drauf hat oder so qualitative Muskulatur, da musst du schon ganz schön ackern. Aber das Ding ist, dass sich beispielsweise die Peripherien, die Versorgung der Muskulatur mit Sauerstoff verbessert, wenn man jetzt viel Sport macht. Und dann steigt das Körpergewicht, weil sich das Blutvolumen erhöht. Oder man kann auch in einer Menstruationsphase kann das Gewicht ansteigen um ein Kilo oder gar um 2, weil Frauen dann mehr Wasser speichern. Oder wenn man krank wird, sieht man das auch oftmals an der Waage, dass das Gewicht nach oben geht, weil natürlich die Immunkörper ansteigen, das Blutvolumen nimmt zu und man will die Krankheit loswerden. Und da macht man sich dann oft verrückt. Also das, was man auf der Waage sieht, ist ja nicht immer gleich Fett, was man dazu nimmt, sondern es ist oftmals, dass der Körper da Wasser einspeichert. Viel besser ist es, wenn man ein eigenes Körpergefühl entwickelt. Das heißt, wenn man, wie fühlt man sich selber? Wir waren vor kurzem mit Griechenland im Urlaub. Ich habe auf die Kalorien-Challenge geachtet, 500 Kilokalorien versucht,
sehr
irgendwie
schön,
einzusparen.
Okay,
ja. Aber ich habe danach nichts abgenommen, habe mich aber trotzdem besser gefühlt. Warum? Weil ich da relativ viel Sport gemacht habe. Ich war viel schwimmen und war viel draußen, man war viel wandern. Man einfach den ganzen Tag irgendwie so auf Achse. Und man merkt schon, dass sich das wandelt. Also, dass man schon fester wird und das ist nicht alles mehr so schwammig, wie Klaus Maibaum sagen würde. Und darauf sollte man auch achten. Also dann sitzt die Hose irgendwie wieder besser.
Genau, oder beim Winken schwabbelt der ganze Arm nicht mit oder
so. Ist es, genau, wenn du Bingo spielst, dann wackelt er nicht mehr so viel. Ja. Aber das ist natürlich viel entscheidender, dass sich der Anteil dann irgendwann verändert im Körper. Also dass du mehr stoffwechselaktive Muskulatur hast und weniger Fettanteil dann. Aber das passiert eben nicht irgendwie von einem auf den anderen Tag, ja, sondern in einem gewissen Zeitraum. Und da kann die Waage oftmals irritieren. Also man ist dann auch frustriert. Man geht dann drauf und denkt so, was soll denn das? Ihr habt ja jetzt ein Kilo irgendwie mehr, ne? Und deshalb Waage ja als Orientierung, mhm, kann man morgens machen, aber immer unter den gleichen Umständen, nach dem Aufstehen vorher natürlich, oder man war auf Toilette und so, und dass man da irgendwie so einen Orientierungswert hat.
Sehr, sehr spannend, lieber Achim. Vielen Dank für die Menge an Tipps, die du uns jetzt hier mitgegeben hast. Ich bin mir sicher, dass die ein oder andere sich jetzt wahrscheinlich bei ein paar Fehlern ertappt hat. Ich selbst auch. Aber jetzt haben wir auf jeden Fall alle eine gute Lösung. Wir kommen zu unserem Ernährungsmythos der Woche.
Der Ernährungsmythos der Woche.
Käse schließt den Magen. Ja. Was sagst du dazu?
Also aus wissenschaftlicher Sicht kann man sagen, ist auf jeden Fall was Wahres dran. Aber die Weisheit, die übrigens auf den römischen Schriftsteller Plinius zurückgeht, die wird oft falsch interpretiert. Also wer jetzt denkt, man isst Käse oder Weichkäse und es schließt oder verstopft den Magenausgang und wir sind dadurch länger satt, das ist natürlich totaler Quatsch. Also das funktioniert nicht, dass der Käse das so verstopft. Schade. Oder so. Okay. Ne? Aber ja, der eigentliche wissenschaftliche Grund ist eigentlich viel, viel interessanter. Nämlich ist es so, dass Käse natürlich viel Eiweiß und viel Fett enthält. Und bei der Verdauung der beiden Nährstoffe, da werden bestimmte Hormone ausgeschüttet, wie beispielsweise dieses Cholezystokinin heißt es. Cholezystokinin. Und dieses Choleo, kann man auch sagen, oder Cholezystokinin hat eine hemmende Wirkung auf die Magenentleerung. Das ist total spannend. Es verlangsamt eigentlich unsere Verdauung. Und warum ist es so? Um den Dünndarm, also das ist quasi die nächste Passage, nicht zu überfordern. Und dass man die Nahrung eigentlich möglichst gut verwerten kann. Also das heißt, wenn man den Käse isst, dann wird durch das Hormon Cholezystokinin wird die Magenentleerung verlangsamt, dass der Dünndarm nicht überfordert ist, letzten Endes mit der Nährstoffaufnahme. Es sind ja Enzyme beteiligt und so weiter. Das heißt, er verlangsamt, um danach möglichst viel Energie und möglichst gut verdauen zu können. Ne? Also bislang verständlich.
Ja, ja.
Also eigentlich ist es ja quasi was, wo man versucht, die Verdauung, der Körper, möglichst viel Energie daraus zu ziehen. Deshalb verlangsamt er das. Gleichzeitig stimuliert aber dieses Cholezystokinin auch die Dehnungsrezeptoren an dem Magen und die wiederum eine Sättigung auslösen. Also ich bin tatsächlich satter, aber gleichzeitig ist es so, dass das Hormon auch das Insulin anregt in der Bauchspeicheldrüse. Der will nichts anderes, als quasi aus der Nahrung, aus dem Käse, möglichst viel Energie rausziehen. Deshalb verlangsamt er die Verdauung, schüttet Insulin aus, dass er es einspeichert. Das ist das eine. Also ergo, Käse macht schneller und länger satt, aber das Prinzip dahinter ist eigentlich, dass er ja quasi die Nährstoffe bestmöglich aufnehmen kann. Also er verstoffwechselt eigentlich besser und holt mehr Energie aus der Nahrung raus.
Das ist ja witzig.
Kannst du mir da folgen?
Ja, natürlich.
Das ist nicht so ganz einfach. Aber
es ist witzig. Aber theoretisch verschließt er nicht den Magen, aber ja, macht
er verlangsamt.
Er verlangsamt, so. Genau.
Deswegen. Genau, dass danach im Dünndarm, dass der besser resorbieren kann, die Nährstoffe aufnehmen kann, dass er mehr aus der Nahrung oder das Bestmögliche rauszieht. Jetzt ist also die Frage, was ist besser für die Figur? Eine unökonomische Verstoffwechselung, bei der man weniger satt ist und dafür aber weniger Energie aus der Nahrung gewinnt? Also du ist jetzt ein Einfachzucker, da geht schnell durch, da wird nichts verschlossen oder verlangsamt und er zieht weniger Energie daraus, aber so, man ist auch nicht so lange satt. Oder man hat eine ökonomische Verstoffwechselung, das heißt, man ist länger satt und man zieht aber auch mehr Energie aus der Nahrung. Das ist also die Frage, die ich mir gestellt habe sozusagen bei diesem. Und da habe ich eine ganz interessante Studie gefunden. Ja. Ich würde sagen, dass schon der Käse tatsächlich Sinn macht, also eine möglichst ökonomische Verstoffwechselung. Denn wenn man eine genetische Störung hat bei diesem Cholezystokinin, bei der Ausschüttung, dann kommt es zu einer Ausbildung von Übergewicht. Also das bedeutet, wenn man weniger von diesem Hormon ausschüttet, kommt es eben nicht zur Beansprung der Dehnungsrezeptoren, dann wird das nicht verlangsamt und so weiter. Man verstoffwechselt wahrscheinlich unökonomischer, also weniger Energie, aber in Summe hat man dann mehr Hunger und isst mehr Energie. Deshalb würde ich sagen, Ganz am Ende.
Ganz am Ende. Käse ist super.
Nein. Käse schließt nicht den Magen, verlangsamt aber letzten Endes die Verdauung. Man holt besser, man kann das Lebensmittel besser verstoffwechseln. Ist auch wie so ein Verdauungsschnaps. Es erleichtert die Verdauung, weil dann nicht auf einmal so viel anflutet. Und es macht länger und anhaltend satt.
Ein Käse, richtiger Underdog. Ja, Achim, das war auf jeden Fall sehr spannend. Ich habe es verstanden. Ich hoffe, ihr auch.
Wirklich?
Und ich würde jetzt, ja, und ich würde jetzt tatsächlich nochmal ganz kurz die Folge minimal zusammenfassen für euch. Also auf jeden Fall nicht zu sehr von der Waage beeinflussen lassen. Das hatten wir ja gerade schon. Nicht zu wenig essen oder gar Mahlzeiten eben komplett ausfallen lassen. Genügend trinken, hat der Achim auch gesagt. Keine einseitigen Diäten. Und vor allem ganz wichtig, sich keine Lebensmittel verbieten.
Und genießen.
Und genießen, Leute. Genießen einfach
mit
euer
Lust
Essen, wenn ihr
und
habt.
Auch mit einer Zufriedenheit
genau.
Essen.
So, also ihr Lieben, das war's dann auch schon wieder von uns. Danke euch fürs Zuhören. Natürlich ganz, ganz viel Erfolg für eure nächste Diät. Und wir freuen uns natürlich von euch zu hören, wie es geklappt hat. Schreibt uns da gerne einfach immer eine E-Mail an isso@edeka.de oder einfach über Instagram.
Alles Liebe.
Ciao.
Tschüss.
Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel.
Es folgt eine Podcast-Empfehlung.
Lo, bist du bereit?
Ich bin sowas von ready.
Are you ready? Herzlich willkommen bei Cheers, dem Wein-Podcast mit Lu.
Das bin ich, studierte Weinexpertin, Weinwirtschaftlerin und Weinbloggerin.
Und ich bin Jonas. Ich bin hier, um Lu eine Menge Fragen zu stellen. Denn wir sprechen in diesem Podcast über Wein, über Spannendes und eigentlich alles, was man wissen muss.
Egal, ob man Weinanfänger ist oder fortgeschritten, dieser Podcast ist für alle bestens geeignet, die Bock auf Wein haben.
Ja, welcher Wein passt zu welchem Essen? Warum ist Säure im Wein eigentlich so wichtig? Und wie kommen die Aromen in euren Wein rein? Und warum spuckt Lu nach dem Probieren immer wieder alles aus?
In kurzen und knackigen Episoden gibt's genau auf diese Fragen die passende Antwort.
Und ab und an gibt's auch noch Gäste. Und wenn ihr Fragen habt, dann schreibt sie uns an cheers@edeka.de. Jeden Montag gibt's eine neue Folge, überall da, wo es Podcasts gibt. Und ich würde sagen, cheers.
Cheers.